Praxistauglichkeit und echte Wirkung zählen mehr als ein Eintrag im Verzeichnis. Und die besten Strategien kommen nicht aus dem Konferenzraum, sondern in unserem Fall vom Pflegebett.
Herzlich willkommen bei InnoBytes. Heute ist wieder Menia Ettrich von Lindera bei uns. Herzlich willkommen, Menia.
Ja, hi, es freut mich wieder bei euch zu sein.
Vor einem Jahr, in der Episode 61, haben wir bereits über die digitale Mobilitätsanalyse von Lindera gesprochen, die vor allen Dingen zur Prävention von Stürzen dient. An die Zuhörer, hört da gerne mal rein, wenn euch Allgemeines zu Lindera interessiert. Zu dieser Zeit befand sich Lindera voll auf Kurs in Richtung DIPA-Zertifizierung, digitale Pflegeanwendung. Und wenn man da in der Szene rumgehört hat, dann wurde Lindera als der heißeste Kandidat gewertet, die erste DIPA überhaupt zu werden. Doch am 14.11.2024 wurde dieser Antrag abgelehnt, was dann jedem zu denken gegeben hat. Menia, was ist euer Statement dazu?
Ja, wir waren die Ersten im Verfahren und haben den Ablehnungsbescheid bekommen und das wirklich trotz erfolgreich durchgeführter Studie. Wir haben über 140 Fragen des BfArM beantwortet und ja, aus unserer Sicht ganz klar geht das Verfahren, so wie es aktuell ist oder wie es in unserem Fall war, an der Pflegerealität vorbei. Die Bewertungskriterien waren sehr stark noch an der medizinischen Logik verhaftet und ja nicht an dem, was wir in der Pflegepraxis erleben. Und ja, da ist unser Statement ganz klar, die Pflege braucht eigene Bewertungsmaßstäbe und Evidenzkriterien. Für uns war die Entscheidung natürlich bitter, aber kein Stillstand, ganz klar. Der Ablehnungsbescheid war nicht das Ende, sondern Startschuss für was Neues. Und wir schauen nicht zurück, sondern wir gestalten nun das, was vor uns liegt.
Genau aus dem Grund sprechen wir heute wieder, denn wir wollen eure Strategien, die ihr seit diesem fehlgeschlagenen DIPA-Antrag verfolgt, besprechen. Bitte fasst doch für uns zusammen, was sind diese vier Strategien?
Also unsere vier strategischen Hebel greifen ganz genau dort an, wo die Wirkung entsteht, in der praktischen Versorgungsrealität. Und das sind genau vier Schwerpunkte. Zum einen geht es um die Weiterentwicklung des bestehenden Produktes. Zum einen ganz konkret in der App, was entwickeln wir weiter, aber auch, wie entwickeln wir Onboarding? Da das Stichwort partizipative Workshops, kommen wir gleich zu. Als zweiter Hebel Technologietransfer. Konkret geht es dort um eine White-Label-Lösung für Therapie- und Sanitätshäuser. Als dritten Punkt Internationalisierung und zu guter Letzt als vierter Punkt, da geht es um KI-basierte Pflegegradeinschätzung.
Beginnen wir mal mit dem ersten, nämlich partizipative Workshops und auch die Weiterentwicklung der App. Ihr betreut Kunden ja schon längerfristig, schult die auch. Was ist da jetzt der Unterschied? Wie wollt ihr dieses Modell transformieren?
Das haben wir tatsächlich schon und zwar haben wir unsere Schulung eher zu Werkstätten gemacht. Wir sind weggegangen vom klassischen Frontalschulungen, Wissensvermittlung hin zu ganz partizipativen Workshops. Fokus ist mittlerweile ein Onboarding in die echten Nutzerszenarien mit Pflegefachkräften und allen am Prozess Beteiligten. Wenn wir eins klar gelernt haben, ist das, es bringt nichts, jemandem ein Produkt vorzustellen, eine App vorzustellen und zu hoffen, dass es funktioniert. Und so unterschiedlich wie die Einrichtungen sind, so unterschiedlich gestaltet sich das mittlerweile auch bei uns im Onboarding. Wir gehen also nicht mehr hin und schulen nur das Produkt, das ist der kleinste Teil, sondern wir gehen direkt ins Gespräch. Was sind die Bedarfe? Wie sind die Strukturen vor Ort? Was ist von Relevanz? Und machen wirklich von der Pflegefachkraft über die Betreuungsfachkraft bis hin zur IT-Leitung, auch zum Teil externe Partner von Dokumentationsanbietern und gestalten wirklich die Versorgung gemeinsam anhand des Produktes, was wir halt haben. Und es greift halt tiefer als einfach nur eine App anzuwenden, sondern es geht wirklich darum, auch den Versorgungsprozess zu transformieren und so gestalten wir auch unsere Workshops.
Wie habe ich das zu verstehen? Was für einen Nutzen hat jetzt der Anwender im Speziellen durch diese Schulung, aber auch was für einen Nutzen habt ihr durch dieses Format?
Ja, der Anwender hat einen ganz konkreten Nutzen, dass er nicht einfach Empfänger des Wissens ist oder was übergestülpt bekommt, sondern er ist Mitgestalter. Das heißt, in dem Endeffekt Co-Kreatoren für ihre Strukturen vor Ort. Und da geht unser Nutzen direkt mit einher. Also auf der einen Seite, die Fachkraft wird befähigt, also sie kriegt von uns anteilig das Wissen, wie schaffe ich es auch datenbasiert im Bereich Sturzprävention zu arbeiten. Also was kann ich für Daten geliefert bekommen? Welche Daten kann ich daraus ziehen? Und wie passt das jetzt am besten in meine Versorgungsrealität? Ne, ganz unterschiedlich, wie die das einsetzen können, sondern wirklich die Fachkraft oder die Fachkräfte vor Ort kriegen die Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was wollen wir eigentlich, wo ist unser Bedarf, wo sind Herausforderungen bei uns aktuell im Prozess Und hier habe ich eine Unterstützung bekommen, ganz konkret anhand eines Tools meine Bedarfe zu, ja, denen entgegenzukommen im Endeffekt. Und für uns ganz klar ist, wir sind akzeptierter, wir haben weniger Widerstand, wir haben mehr Wirkung. Ganz klar, weil wir in die Prozessbegleitung gehen. Wir machen nicht nur Produktverkauf, wir gehen in die Prozessbegleitung. Und es ist weitaus nachhaltiger. Denn wenn man Fachkräfte befähigt und ihnen wirklich was, ja nicht nur was an die Hand gibt, sondern auch die Möglichkeit mitzugestalten, dann werden die das immer eher annehmen, als wenn sie was übergestülpt bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Und so gehen wir hin, also weg von punktueller Schulung hin zu lernenden Partnerschaften.
Teil davon ist auch eine Weiterentwicklung der App. Ist das genau in diesem Rahmen? Also bedarf es für diese Workshops auch Weiterentwicklungen der App oder geht das auch nochmal in eine andere Richtung?
Das ist nicht unbedingt also ein Teil davon, aber es resultiert natürlich daraus, weil alle Weiterentwicklung aus unserer App oder in der App, die wir machen, die kommt aus Nutzerfeedback. Und das ist ein Vorteil der Workshops, auch für beide Seiten, denn ich bekomme nicht erst das Feedback, nachdem die Pflegefachkräfte das beispielsweise benutzen, sondern schon im Workshop. Wenn ich mitgestalten kann, fällt mir auch direkt auf, was brauche ich eigentlich? Und das heißt, was planen wir zum Beispiel aktuell gerade an Weiterentwicklungen in der App? Das ist, wir haben schon integriert konkrete Übungen in der App. Das heißt, wir geben ja eine Vielzahl an Empfehlungen in unseren Analysen aus für pflegebedürftige Personen. Und eins haben wir schon weiterentwickelt, weil es auch ein Feedback aus der Übung war, aus den Workshops. Hey, das ist ja toll, ihr sagt konkret, es sollen Bewegungsübungen gemacht werden, aber wir haben nicht immer die Zeit, uns für jeden individuell was auszudenken. Und das haben wir gemacht. Wir haben erste Übungen in die App implementiert, ganz konkrete kleine Übungen, die man umsetzen kann. Nächster Schritt ist, die genau auf die einzelnen Pflegebedürftigen zu matchen. Also ihr kriegt nicht nur die Empfehlung Bewegungsübungen und hat einen Katalog, sondern kriegt genau gesagt, in deinem Fall anhand deiner Parameter bitte Übung XYZ. Das ist zum Beispiel ein Teil. Ein anderer Teil ist, was wir jetzt gelernt haben, das wird sehr gut angenommen von den Fachkräften und sehr geschätzt. Wir merken aber, okay, und jetzt geht es den Schritt weiter. Am anderen Ende machen Fachkräfte auch Gruppenpräventionsangebote. Und da haben wir gemerkt, hey, der nächste Schritt ist also in diese Richtung zu entwickeln. Zum einen für den Kunden, aber auch in Zusammenarbeit mit Krankenkassen, mit denen wir arbeiten, ne? Denn auch da überlegen wir immer, okay, was ist der nächste Schritt? Wie können wir Digitalisierung in der Pflege stärken und wie können wir auch, ja, Prävention in der Pflege stärken?
Einen Schritt weiter ist auch das Thema Internationalisierung. Ich denke, dass ihr nicht erst seit dem November darüber nachdenkt, zu internationalisieren. Ihr habt schon davor das Thema aufgemacht gehabt. In unseren Gesprächen habt ihr es erwähnt und uns interessiert natürlich spannend, was jetzt dabei herausgekommen ist. Wo steht ihr gerade im Bereich Internationalisierung? Welchen Markt strebt ihr als nächstes an und warum?
Also, wir sind schon länger dran. Unser erstes klares Learning hier in dem Bereich war auf jeden Fall, Internationalisierung beginnt nicht einfach nur mit einer Übersetzung, die immer gefragt worden ist, in welchen Sprachen gibt es, sondern mit Verständnis. Und die Zeit haben wir jetzt genutzt und sind da wirklich weitergekommen. Also, wir haben unterschiedliche Sachen, also unterschiedliche Märkte, die wir geschaut haben. Beispielsweise sind wir in ersten Projektideen in Spanien. Ja, das kam beispielsweise ganz klar durch einen bestehenden Kunden, der uns vorgestellt hat, gesagt, okay, das ist unser Innovationsprojekt in Deutschland, was ist in anderen Ländern? Und so kam hier ein Kontakt unter anderem zustande, sodass wir hier im Austausch sind. Des Weiteren planen wir Pilotprojekte in Österreich und in den Niederlanden. Und ja, da stehen wir aktuell. Wir sind in den Vorbereitungen. Warum können wir gleich ja gerne auch tiefer reingehen? Wo sind da einfach die Unterschiede? Wir sehen uns hier einfach mit ganz unterschiedlichen Versorgungslogiken natürlich konfrontiert. Und diese Hausarbeit haben wir gemacht und sind wir auch gerade dran, die zu verstehen und Projekte wirklich ja von Anfang an so aufzubauen, dass sie auch nachhaltig und erfolgreich laufen können. Und das zuerst startende Projekt wird wahrscheinlich in den Niederlanden sein.
Da habt ihr wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen was erlebt. Was sind die spannenden Vorkommnisse zwischen den unterschiedlichen Ländern?
Ganz klar, also wir haben hier ein ganz, in jedem Land ein ganz unterschiedliches Verständnis von Prävention, Versorgung, aber auch Technikakzeptanz. Ne? Das merken wir ganz klar. Womit sieht man sich konfrontiert? Wir haben auch ganz klar unterschiedliche Erstattungslogiken und Regularien. Der Datenschutz ist unterschiedlich geregelt. Ne? Also klar, es gibt bestimmte Normen, die sind aber auch nicht in jedem Land gleich. Da muss man gut gucken, was hat man schon, was muss man anpassen? Welche Fragen kommen da auch auf? Ne? Was braucht es für einen Projektstart? Wie ist die Offenheit gegenüber neuer Modelle? Auch das ist komplett unterschiedlich. Ne? Also das sehen wir einfach ganz klar. Großer Vorteil ist aber, egal was uns gerade so entgegenkommt, da kommen wir wieder zum Thema von vorher, ist das Workshop-Format, was wir erprobt haben, jetzt hier schon erprobt haben und wir dadurch wirklich gelernt haben, wie schaffen wir es, eine bestehende Lösung, so wie wir ist, ganz praxisnah in unterschiedliche Versorgungssettings einbringen zu können. Und das übertragen wir gerade auf die anderen Länder. Na, also wie schaffen wir es, mit allen Beteiligten herauszufinden, was braucht es, wie arbeitet ihr, wo sind eure Bedarfe und wie schaffen wir es, die bestehende Lösung erfolgreich zu implementieren. Und da befinden wir uns gerade in konkreten Projektvorbereitungen mit unterschiedlichsten Partnern, die es so braucht. Genau.
Es geht um das Thema politische Systeme. Ja, es ist natürlich ein gesellschaftliches Thema in unterschiedlichen Ländern, aber es gibt auch politische Systeme. Jetzt sind die Systeme als solches denn ähnlich? Also ist die Gesundheitsversorgung oder die Pflegeversorgung in den Niederlanden mit denen von Spanien vergleichbar oder haben die grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, politische Prägungen oder spürt man dann schon den Hauch von Europa, dass alles so ein bisschen ähnlich ist, nur anders gelebt?
Um ganz praktische Beispiele zu nennen, wir sind ja in unterschiedlichen Projekten immer sehr stark in den Regularien drin, sei es jetzt in den DIPA-Antrag beispielsweise, aber auch in unserem SGB-11. Welche Beurteilungsmaßstäbe liegen zugrunde? Und in den Niederlanden war das erste, die Frage war, was ist ein Pflegegrad? Also da sind wir in einer ganz anderen Logik unterwegs. Ne, das muss man einfach sagen, die gilt es jetzt zu verstehen. Ich muss aber sagen, dass wir da aktuell noch gar nicht so Probleme haben oder beziehungsweise das gar nicht so die Herausforderungen sind, weil die Offenheit gegenüber Tools da gerade sehr groß ist und das Interesse sehr groß ist und auch die Ideen, wie passt es in deren Versorgungslogik, ganz unabhängig von den politischen Rahmenbedingungen. Und das ist eigentlich gerade was sehr Schönes, vor allem nach dem DIPA-Antrag. Wir bewegen uns da gerade unabhängig von politischen Regulatoriken wirklich ganz klar an dem, was haben die vor Ort, was wollen die und wie wollen die andere Tools integrieren. Und das ist sehr erfrischend, muss ich sagen.
Auch eine andere Art und Weise des Herangehens an Lidera wäre ja die White-Label-Lösung, die ja auch eine Strategie von euch ist für Therapie- und Sanitätshäuser. Was ist denn hier der Use Case? Also welche Vorteile hätten diese AnwenderInnen im Vergleich zu der bestehenden professionellen Lösung von Lidera?
Der Kern bleibt die Erfassung, also die präzise digitale Erfassung von verschiedenen Mobilitätsparametern. Na? In der bestehenden Anwendung haben wir das in einem Teil drin. Hier geht es darum, das wirklich für andere Kunden bereitzustellen mit dem größtmöglichen Vorteil. Das heißt, was kann ich machen, wenn ich jetzt Mobilitätsparameter erfassen kann, wie Schrittlänge, Schritthöhe, Oberkörperneigung und ähnliches? Beispielsweise im Bereich Sanitätshaus ein ganz objektiver Vergleich von Hilfsmitteln. Ist es Rollator A, ist es Rollator B oder ist es vielleicht der Gehstock? Ja, und das nicht anhand meiner eigenen Einschätzung, sondern anhand objektiver Messdaten. Das ist eine Möglichkeit. Des Weiteren eine ganz klare Verlaufsdokumentation. Wie ist es vor einer OP, wie ist es nach einer OP? Oder wie sind halt auch die Gantt-Parameter nach einer Weile Einsatz von einem Hilfsmittel beispielsweise? Ja, also da geht es vielleicht um eine Verlaufsdokumentation. Und halt eine klare Entscheidungsunterstützung für Fachkräfte in Beratung und Produktempfehlung. Na, dann ist es vielleicht nicht mehr Frau Müller vom Sanitätshaus, die etwas Bestimmtes empfiehlt, sondern Frau Müller nimmt sich eine digitale Ergänzung dazu zur physischen Beratung und ja, kann die Beratung auf ein neues Niveau heben anhand datenbasierter Empfehlungen.
Habt ihr bereits Projekte in der Umsetzung zum Thema White Label? Habt ihr bereits erste Erfahrungen mit eurem White Label Konzept gemacht? Und wie sieht es da aus in Form der Wertschöpfung? Geht ihr dort standardisiert vor oder geht ihr mehr in Richtung Projektgeschäft und individuelle Anpassungen auch zusätzlich oder versucht ihr trotzdem euren Entwicklungskern stabil zu halten?
Ja, absolut. Also, weil das geht ja auch in den Kern von Lidera. Also im Endeffekt, wie vorhin auch erwähnt, wir haben eine KI zur 3D-Bewegungsanalyse entwickelt und damit, also patentiert und validiert und damit sind wir auch schon im Einsatz. Weil wie wir diese Technologie bereitstellen, kann sehr unterschiedlich sein. Das kann wie in dem bestehenden Medizinprodukt sein. Ansonsten halt losgelöst als SDK zur Integration in bestehende Systeme. Überall steckt ein tiefes Know-how dahinter. Aber und wird kontinuierlich weiterentwickelt, klar. Wo und wie wir eingebunden werden, um euch da konkrete Beispiele zu nennen. Zum einen, manche integrieren uns einfach als Funktion. Zum Beispiel sind wir in der Yoga-App verbaut. Das heißt, die haben ihre eigene App, nutzen unsere Technik, dass die Nutzer ihre Übung zu Hause tracken können und gucken, führe ich die richtig aus? Bei Yoga ja häufig ein Problem, wie ich aus Erfahrung berichten kann. Dann haben wir den Fall, andere Unikliniken, die digital sehr reif und affin sind, die arbeiten direkt mit den Werten aus unserem SDK. Da ging es eher darum, hey, könnt ihr noch ein paar mehr Bewegungsparameter einbauen, um da auf die Anpassung zu gehen, die du erfragtest. Und ein anderer Case ist, da hat ein Orthopäde aus Wien gefragt, hey, ich möchte meinen Patientenübungen mit nach Hause geben und auch die sollen tracken können, ob sie das richtig machen. Und da hat es halt nicht nur gereicht, in eine bestehende App zu integrieren, sondern die haben wir für ihn gebaut. Ja, also so unterschiedlich können die Use Cases sein. Der Kern ist immer der gleiche und das ist die Technik dahinter.
Kommen wir zum vierten und letzten Punkt der Strategien, nämlich die KI-basierte Pflegegradeinschätzung. So wie ich das wahrnehmen konnte, gibt es eine große Unzufriedenheit, was die Betroffenen angeht. Sie finden die Pflegegradeinschätzung undurchsichtig und teilweise auch ungerecht. Was könnte Lindera daran ändern?
Genau, und zwar geht es darum, wirklich ganz datenbasiert und objektiv Einschätzungen treffen zu können. Transparente Kriterien zu haben und die ganz nachvollziehbar in eine Bewertungslogik zu stecken. Also weg vom subjektiven Eindruck einzelner Gutachter und Gutachterinnen hin zu einer objektiven Bewertung. Und das kann man halt machen an ganz konkreten Daten. Ne? Wenn wir uns jetzt einen Teil der Bewertung rausnehmen, die Mobilität, dann habe ich da verschiedene Kriterien. Und die kann ich ja beispielsweise mit so einer Technik messen. Das heißt, ich kann im Wohnraum gucken, wie läuft eine Person, wenn ich mir jetzt nur den Teil Bewegen innerhalb des Wohnraums vornehme. Und entweder ich kann das beschreiben oder ich kann sagen, ich sehe Oberkörperneigung, Unterstützung, Abstützen an Möbeln, was auch immer. Und kann das dadurch ganz konkret messen, ganz konkret beschreiben. Und so unterstützen, auf der einen Seite schnellere Gutachten zu machen, objektivere Gutachten, aber auch für alle transparent und nachvollziehbar zu machen. Und das hat wirklich den Vorteil auch, neben dem, dass es vielleicht schneller und objektiver geht, auch den Stress aus dieser Situation rauszunehmen. Du sagtest das, ne? Also da ist eine Unzufriedenheit, aber es ist auch eine Stresssituation. Da kommt jemand zu mir nach Hause und spricht mit mir, beobachtet mich und ja, danach kommt irgendwas raus, was ich vielleicht nicht verstehe. Und da geht es darum, den ganzen Prozess wirklich transparent und nachvollziehbar für alle zu machen.
Mit KI, jetzt in den letzten Jahren, ist ja auch dann dieses Buzzword Explainable AI entstanden, weil viele Ergebnisse aus KI-Systemen nicht 100% erklärbar sind, woher die sich denn ergründen. Seht ihr das bei Lindera gegeben? Also sind die Werte, auf denen dann diese Pflegegradeinschätzung basiert, denn 100% transparent? Und ich kann ganz klar sagen, so berechnet sich dann auch der Pflegegrad. Ist das so gegeben?
Genau dahin entwickeln wir. Also natürlich gucken wir uns genau diese Punkte an und schauen, was braucht es, damit wir ganz klar für alle transparent diesen Prozess abbilden. Und dazu gehört, alle Entscheidungsprozesse der KI müssen dokumentiert sein, um ein Beispiel zu nennen. Es muss interpretierbar sein für in dem Fall Fachkräfte und Betroffene. Ne? Also nicht nur Zahlenwerte zu liefern, sondern sie ganz verständlich aufzubereiten, zu erklären. Alle Einschätzungen basieren auf bestehenden Pflegekriterien nach SGB 11. Na, also auch hier zu gucken, wie ist eine fachliche und juristische Begründbarkeit. Wir liefern im Endeffekt Entscheidungshilfen, aber die Hoheit bleibt bei der Fachkraft, die Entscheidung zu treffen, abändern zu können. Und zu guter Letzt, klar, müssen wir auch die KI regelmäßig auf mögliche Vertrauen testen. Also ich glaube, man kommt heutzutage nicht drum herum, das von Anfang an zu bedenken und wir wollen keine Blackbox bauen, sondern ja, begründbare Entscheidungshilfen.
Aus persönlicher Erfahrung ist dieser Moment der Einschätzung, ja, wenn die Pflegegradeinstufung kommt, ein sehr emotionaler Moment. Man bewertet ja seinen Gesundheitszustand von außen. Wenn er mit Fakten untermauert wird, wird es vielleicht verständlicher. Doch bringt ihr in euren Schulungskonzepten auch das Thema, wie vermittle ich solche Botschaften oder ist es außerhalb eures Scopes?
Nein, unbedingt. Also wir sind ja genau in der Entwicklung dieses Produktes und das ist auf jeden Fall von Anfang an auch ein Teil, der mit einbezogen wird. Es geht auch da, wie in den anderen Workshops, nicht nur darum, hier ist das Produkt, so funktioniert es, sondern genau zu gucken, wie gehen wir mit den Ergebnissen um. Und das kennen wir auch aus bestehenden Produkten. Wir können Ergebnisse für unterschiedliche Zielgruppen aufbereiten, weil nicht jeder braucht das Gleiche. Und eine professionelle Fachkraft braucht eine andere Aufarbeitung als ein Laie beispielsweise. Und das gilt es zu bedenken und auch alle, ja, Sorgen, Bedenken, die da sind, von Anfang an mit in die Entwicklung einfließen.
Wir hätten jetzt noch ganz, 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 ganz viele Themen, doch leider ist die letzte Minute angebrochen. Deswegen wollen wir dir nochmal Raum geben, deine wichtigen Punkte zu platzieren und die letzte Minute gehört dir.
Ja, gerne. Also, wir haben am Anfang gestartet und unser Antrag wurde abgelehnt. Ich kann jetzt zum Ende nur sagen, unsere Vision nicht. Egal, wo wir uns bewegen, ich glaube, wenn man eins lernen kann, also wir haben es gelernt und das wünsche ich auch allen Zuhörern, Praxistauglichkeit und Echte Wirkung zählen mehr als ein Eintrag im Verzeichnis. Und die besten Strategien kommen nicht aus dem Konferenzraum, sondern in unserem Fall vom Pflegebett.
Danke für dieses Schlusswort, Nenia. Danke fürs Dasein.
Danke für die Einladung.